Wir lesen im Buch Jesaja und bevor wir jetzt in das wunderbare Kapitel 11 kommen, wollen wir die letzten Verse von 10 noch kurz als Einleitung nehmen, als Erinnerung. So, ich muss hier noch einmal schnell. So. Wir wollen kurz beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du dein Wort segnest, Herr. Dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Dein Wort hat Kraft zu retten, zu heilen. Dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Dein Wort hat Kraft zu reinigen, zu erneuern. Herr, und du sagst zu uns, wer Ohren hat zu hören, der höre. Hilf du, dass wir unsere Ohren öffnen, unsere Herzen öffnen für dein Wort und dein Wort aufnehmen im Vertrauen und ja, dass wir es zulassen, dass du in unsere Herzen sprichst, Herr, sodass du dein Werk tun kannst, Herr. Wir wollen dir den Raum geben. Danke, dass du bist so, ja, so freundlich. Du zwingst nicht, Herr. Danke, dass wir aber diese Kraft erfahren dürfen durch den Glauben. Und wir wollen im Glauben jetzt einfach dein Wort hören und annehmen, Jesus. Amen. Im Jesaja 10, Vers 28. Ich lese einfach erstmal diese Verse. Er kommt auf Aja zu, zieht durch Migron, in Michmas lässt er seinen Tross. Sie ziehen durch die Schlucht. Geba sei unser Nachtquartier. Rama bebt, Gibeah Sauls flieht. Schreie gellend, Tochter Gallims. Horche auf, Laiesha, elendes Anatot. Madmena eilt davon, die Bewohner von Gebim bringen sich in Sicherheit. Noch heute macht er Halt in Nob. Er schwingt seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion, den Hügel Jerusalems. All diese Ortsnamen, die sagen uns heute, die allermeisten sagen uns heute nichts mehr. Aber es ist im Grunde, wie wir das ein Stück weit die Bilder und die Nachrichten vom Krieg, wie wir sie auch heute noch hören, wie eine Armee voranschreitet von Ort zu Ort, wie Flüchtlinge sich aufmachen, aus einer Stadt zur nächsten fliehen, wie sie einen sicheren Ort suchen, wo sie sicher und geborgen sind vor dem Krieg und vor den vor Gewalt. Und hier sehen wir, wie das Heer der Assyrer vordringt in Juda bis nach Jerusalem heran. So beschreibt es Jesaja, so sieht es Jesaja voraus. Die Macht Assurs kommt über Juda. Und dann steht Vers 33, siehe, der Herr der Heerscharen haut mit Schreckensgewalt die Äste herunter und die Hochgewachsenen werden gefällt und die Emporragenden werden niedersinken und er schlägt das Dickicht des Waldes mit dem Eisen nieder und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Was sehen wir hier? Ein Kerl mit einer Axt in der Hand, der wütet, der um sich schlägt, der einen ganzen Wald niederschlägt mit seiner Axt. Heute vielleicht mit der Kettensäge. Was hat Gott vorher durch Jesaja gesagt? Assur ist eine Axt in meiner Hand. Und dann sagt er, rühmt sich die Axt gegen den, der damit haut. Er ist derjenige, der damit haut. Hier steht es ja auch in Vers 33, siehe, der Herr der Heerscharen haut mit Schreckensgewalt die Äste herunter. Das Hochgewachsene wird gefällt. Das ist das, wovon die ganze Zeit immer wieder die Rede ist. Gott richtet den Hochmut seines Volkes. Und er gebraucht dazu diese mächtige Armee. Aber am Ende wird auch sie gerichtet werden. Und das ist die Botschaft, die wir auch gehört haben letztes Mal. Assur, das mächtige Weltreich, es wird selbst gerichtet werden. Denn auch dieses mächtige Weltreich ist hochmütig, anmaßend. Und dahinter steht der Fürst dieser Welt, Satan. Aber jetzt sehen wir, wie gesagt, wie Israel, wie Juda so niedergedrückt ist, so niedergeworfen ist, wie der Krieg über dieses Land gekommen ist, bis an die Stadt Jerusalem heran. Und ja, die Stadt wurde bewahrt. Gott hatte gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Wie bei Hiob. Bis hierhin und nicht weiter, Satan. Aber es ist schon ein harter Schlag. Der Hochmut des Volkes war groß geworden. Im Götzendienst. Eine Abwendung von Gott. Wisst ihr, wir sind so gesegnet, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Aber das, was wir nicht werden dürfen darin, ist hochmütig. Als Kinder sollten wir die Ehrfurcht vor unserem Vater behalten. Und das ist eine Botschaft, die für uns in Deutschland gar nicht so selbstverständlich ist. Weil es eine Botschaft ist, die komplett gegen den Zeitgeist geht. Die Kinder sollen Ehrfurcht haben vor ihrem Vater. Ist das heute so in den Familien? Haben Kinder Ehrfurcht vor ihrem Vater, vor ihrer Mutter? Respekt, Achtung? Es ist auf jeden Fall angefochten. Dieses Konzept wird nicht mehr bevorzugt, gelehrt, weitergegeben. Und ja, es gibt eine große Krise unter Eltern. Sie wissen nicht, wie sie ihre Kinder aufziehen sollen. Weil das ganze Konzept von Respekt und Achtung verloren gegangen ist, wissen sie nicht, wie sollen sie mit den Kindern klarkommen. Aber Gott lehrt es uns in seinem Wort, dass wir Achtung und Respekt und Ehrfurcht haben sollen. Ehre Vater und Mutter. Und das ist nur ein Ausdruck, ein weltlicher Ausdruck, ein Ausdruck für das menschliche Miteinander, was aber ein viel höheres Konzept hat. Ehre deinen Vater im Himmel. Habe Ehrfurcht vor deinem Vater. Wisst ihr, und wir verwechseln das dann oft, beziehungsweise das Wort Furcht ist ja so ein bisschen, ja, nicht so einfach zu fassen im Deutschen. Und es ist so, wir sollen keine Angst vor Gott haben. Wir brauchen auch keine Angst vor Gott zu haben, weil Gott für uns ist. Wir brauchen keine Angst vor Gott zu haben, er ist für uns. Aber wir sollen Ehrfurcht vor ihm haben. Und das kriegen wir irgendwie ganz schwer zusammen. Wie ist das? Wie passt das zusammen? Schwieriges Konzept für uns hier in Deutschland. Wir sehen also hier Gott in seiner Macht, den Hochmut des Volkes Israel niederreißen. Wie einer, der einen hohen Baum, der hochgewachsen ist, mit der Axt fällt. Und was bleibt am Ende? Ein Baumstumpf. Und das ist das Bild, wo Jesaja 11 ansetzt. Der Stumpf Isais. Was ist der Stumpf Isais? Das ist das Königshaus David. Es ist der König David, den Gott sich erwählt hat, der Christus, der Messias. Er hat sich diesen Mann ausgewählt, einen Mann nach meinem Herzen. Und was hat er ihm gesagt? Du bist der König, den ich mir erwählt habe für mein Volk. Um mein Volk zu hüten, ein Hirte zu sein, wie ich dein Hirte bin, sollst du ein Hirte für dieses Volk sein. Und David hatte so eine große Erkenntnis vom Herrn, durch Gottes Geist hat er Gott erkannt, der Herr ist mein Hirte. Ihr kennt den Psalm 23, ne? Und Gott hat gesagt, ich habe dich von den Herden, von deinen Herden weggenommen, damit du Hirte bist über mein Volk Israel. Und David war ein guter König. Und doch hat er auch so kläglich versagt. Und als Folge ist auch viel Leid in seine Familie hineingekommen. Sein Nachfolger. Na, und Gott hatte ihm zugesagt, bevor David in diese große, schlimme Sünde gekommen ist, 2. Samuel 7, hat er David zugesagt, ich werde dir ein Haus bauen. David wollte so gerne ein Haus für Gott bauen. Gott hat gesagt, lass mal. Ich werde dir ein Haus bauen. Und damit meinte er, dein Nachkomme, er soll König sein in Ewigkeit. Dein Nachkomme. Und David hat es damals wahrscheinlich hauptsächlich so verstanden, wie es dann auch gekommen ist. Okay, er wird einen Sohn haben, der wird König sein und das Reich noch vermehren, vergrößern vielleicht und ausbauen. Und so ist es geschehen. Sein Sohn Salomo wurde König, ein mächtiger, reicher, herrlicher König, und der am Anfang die richtige Herzenshaltung Gott gegenüber hatte. Gesagt hat, wie kann ich, kleiner Mensch, König sein über dieses große Volk? Wie kann ich regieren über dieses mächtige Volk? Ich kann es nicht. Gott, schenk mir Weisheit. Ich brauche dich, ich brauche deine Weisheit, sonst kann ich diese Aufgabe nicht erfüllen. Er war demütig vor seinem Gott. Aber auch er hat sich im Alter überhoben, ist stolz, überheblich geworden, hat die Gottesfurcht verlassen. Hat die Menschen mehr gefürchtet, beziehungsweise mehr geliebt, mehr geachtet, mehr respektiert, seine vielen Frauen mehr respektiert als seinen Gott. Hat das Wort Gottes zur Seite gepackt. Anstatt dass er das Wort Gottes als das Wichtigste seines Lebens, wie Moses gelehrt hat, der König soll täglich darin lesen. Warum? Nicht damit er irgendwie was zu lesen hat, damit das Leben nicht so langweilig ist, sondern dass Gott zu seinem Herzen sprechen kann und ihn immer wieder erinnern kann an die Wege des Herrn. Und er hat es außer Acht gelassen, er hat es zur Seite gepackt. Er ist seinen eigenen Weg gegangen und hat die Furcht Gottes verlassen. Was war die Folge davon? Das Reich wurde gespalten, Spaltung im Reich. Das Nordreich, das Südreich. Als ein Akt Gottes der Demütigung. Aber sie haben es nicht gehört, sie haben es nicht verstanden. All die Propheten, die Gott gesandt hat. Es hat dazu geführt, dass das Volk auch mehr und mehr in diesen Götzendienst hineingestiegen ist. Die erste Liebe verlassen hat. Die erste Liebe verlassen. Und dann hat Gott irgendwann gesagt, jetzt ist Feierabend. Und das, was Gott was Jesaja hier sieht, die Vision, die er hat, ist, dass dieser Kahlschlag, er trifft das Königshaus. Da, wo Gott gesagt hat, ich will dir ein Haus bauen, eine Dynastie, eine Nachfolgeschaft von Generation zu Generation geht's weiter, immer ist ein Nachkomme von David auf dem Thron. Schluss, Feierabend. beendet. Und es kam auch so später, als die Babylonier dann später das Königreich Juda eingenommen haben. Nebukadnezar hat den König abgesetzt und hat dieses Reich am Ende an sich gerissen. Und die Dynastie, David-Dynastie, ist abgebrochen. Gab keinen König mehr in Israel. Keinen Nachfolger mehr. Ein Baumstumpf. Und dann sieht Jesaja aber diesen Baumstumpf und er sieht da etwas. Guck mal, da guckt was raus aus diesem Baumstumpf. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Wie bei unseren Nachbarn, die haben so einen riesigen Kirschbaum gehabt. Er stand aber sehr dicht am Haus und der war marode geworden. Ne? Und der musste richtig radikal gekürzt werden. Ne? Also die haben den richtig, also er war richtig riesig. Ne? Und dann, es war nicht so ein Baumstumpf, war ein bisschen mehr als ein Baumstumpf, aber am Ende war nur dieser Stamm da und nix. Ne? Keine Äste, gar nichts. Und dann fing das aber an. Ne? Ein Jahr später kamen da so die ersten Triebe raus. Und heute ist es wieder ein Baum, der ist nicht ganz so hoch, ne? Aber voller Äste, voller Blüten, voller Kirschen. Ne? Und das ist dieses Bild. Ich musste da so stark an diese Stelle denken. Ne? Hier steht es in Kapitel 11, Vers 1. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Da ist ein Spross, ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Das ist das Prinzip Gottes. Gott hat geschaffen, Gott hat das Leben geschaffen, damit Frucht entsteht. Wenn du ins erste Buch Mose gehst, Kapitel 1, alles, was Gott da so schafft, ist immer darauf ausgerichtet, dass es Frucht bringt. Und ja, er hat geschaffen, er schafft Leben und Leben zeichnet sich dadurch aus, dass es Frucht bringt. Und ja, auch dieser Spross, er soll Frucht bringen. Und wenn wir ins Neue Testament gehen, dann sehen wir auch, Jesus möchte, dass wir Frucht bringen, dass er durch uns, in uns Frucht bringt. Johannes 15 steht das. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und in Vers 16 sagt er, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Jesus ist dieser Spross, dieser Nachkomme Davids, in dem sich die Verheißung Gottes an David erfüllt, dass einer seiner Nachkommen König sein wird in Ewigkeit. Aber vorher musste der Stamm abgeschlagen werden. Und es ist im Grunde dasselbe, was Jesus auch gesagt hat über sein eigenes Leben. Er hat gesagt, das Weizenkorn, wenn es nicht stirbt und in die Erde fällt, wird es allein bleiben. Es bringt keine Frucht. Wenn es aber stirbt, in die Erde gelegt wird, dann wächst etwas daraus und es bringt viel Frucht, es vermehrt sich. Und das ist das, was Jesus ist gekommen, nicht um allein zu bleiben, das einzige Kind Gottes, sondern er ist gekommen, um sich selbst hinzugeben für uns, sodass viele Menschen zu Kindern Gottes werden. Und selbst wieder zu Menschen werden, die in der Selbsthingabe, in der Liebe sich hingeben für andere und dadurch zum Segen werden für andere, dass andere wiederum hinzugefügt werden. Das ist Gottes Prinzip, Gottes Schöpfungsprinzip. Aber es muss erst sterben. Dieser stolze Baum muss erst abgehauen werden. Und dann kommt dieser Spross hervor, der Frucht bringen wird. Vers 2 in Jesaja 11. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Auf ihm wird der Geist ruhen. Was bedeutet das? Der Geist des Herrn, der Heilige Geist. Das, was hier beschrieben wird, ist, dass ein Mensch eingesetzt wird von Gott für eine Aufgabe, für eine große Aufgabe. Hier wird jemand eingesetzt, König zu sein über Israel, aber noch viel mehr König zu sein, das werden wir sehen, über die ganze Welt. Dafür braucht er eine Ausrüstung, so wie Salomo gesagt hat, ich kann das so nicht. Ich bin unfähig als Mensch dazu. Ich brauche Weisheit. Ich brauche Unterscheidungsfähigkeit. Ich brauche so viel, Herr. Ich kann das nicht. Ich brauche eine Ausrüstung dafür. Ich brauche Kraft. Ich brauche dich, Herr. Gott hat gesagt, ja, ich sende meinen Geist. Der Geist kam auf David, als er zum König gesalbt wurde und blieb auf ihm. Und dasselbe sehen wir in Johannes 1. Johannes 1, Vers 32. Dasselbe sehen wir bei Jesus. Wir können ab Vers 29 lesen. Johannes 1, Vers 29. Es geht um Johannes den Täufer am Jordan. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Haben wir vorhin gesungen, ne? Er zeigt auf Jesus, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar wird, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Also, das war auch eine der wichtigen Aufgaben, die Johannes hatte. Nicht nur das Volk Gottes zur Buße zu rufen, zur Umkehr, dass sie sich vorbereiten auf die Begegnung mit Jesus, sondern dass er Zeuge dafür ist, dass Jesus derjenige ist, der gesandt ist, der Nachkomme Davids, der Spross, der aus diesem abgehauenen Stamm hervorkommt. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben. Dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Johannes hat das miterlebt bei der Taufe, wo Jesus zur Taufe gekommen ist. Er hat ihn getauft unter Wasser und er ist aus dem Wasser herausgekommen und der Heilige Geist kam auf ihn. Wir wissen nicht genau, wie das ausgesehen hat. Aber irgendwie wie eine Taube, sagt er, kam der Heilige Geist auf ihn und blieb auf ihm. Geschwister haben mich gefragt im Taufkurs, hatte Jesus denn nicht irgendwie vorher auch schon den Heiligen Geist? Ja, hat er. Er war gezeugt durch den Heiligen Geist. Er hatte den Heiligen Geist in sich. Er war ein Kind Gottes. Der Geist Gottes war in ihm. Er war der Tempel des Heiligen Geistes, wie Jesus gesagt hat. Aber der Geist Gottes kam auf ihn. Er brauchte diese Ausrüstung, als er seinen Dienst begonnen hat. Als er aufgetreten ist, um zu lehren und zu heilen und die Menschen das Reich Gottes zu verkündigen. Er brauchte diese Ausrüstung mit dem Heiligen Geist, die Befähigung und Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Und hier steht, dass Johannes sagt, das ist nicht nur etwas, was für Jesus war, sondern das ist etwas, was er weitergeben will. Hier steht, dieser ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft, der das, was er vom Vater empfangen hat, weitergeben will, wo er andere Menschen, die Frucht seines Lebens, Frucht seines Sterbens, seiner Auferstehung, die Menschen, die Kinder Gottes geworden sind durch seinen Tod und seine Auferstehung, durch den Glauben an ihn, sind sie Kinder Gottes geworden. Sie sollen auch ausgerüstet werden, sie sollen auch den Heiligen Geist auf dieser Weise empfangen, dass sie gestärkt und ausgerüstet werden für den Dienst. Selber sich hinzugeben im Dienst der Liebe und dadurch Frucht zu bringen. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Es ist nicht nur ein kurzzeitiger Moment, sondern es ist eine tiefe, enge Verbindung. Der Geist ruht auf ihm. Er tut seinen Dienst und er bleibt in diesem Dienst und wird diesen Dienst zu Ende führen. Der Geist ruht auf ihm, der Geist des Herrn. Und jetzt sehen wir hier eine Aufzählung. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Das kannst du hier auf verschiedene Arten und Weisen lesen. Wir lesen der Geist des Herrn, der Geist Jahwes am Anfang und dann dreimal der Geist, der Geist, der Geist. Drei ist die Zahl der Vollkommenheit. Die göttliche Zahl, Geist der Weisheit und des Verstandes, Geist des Rates und der Kraft, Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Das ist der Geist des Herrn, das ist der Geist Jahwe. Wir können aber auch sehen, hier sind sieben Eigenschaften genannt oder ein siebenfacher Geist. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis, der Geist der Furcht des Herrn. Sieben. Das kannst du dir ein Vermerk machen in Offenbarung. Da fragen sich manche, ja, wo ist denn da der Heilige Geist eigentlich in der Offenbarung? Ich habe noch nie was vom Heiligen Geist gelesen in der Offenbarung. Da siehst du, am Anfang sagt Johannes, ich grüße euch im Namen Gottes, des Allmächtigen, im Namen seines Sohnes, der sich für uns hingegeben hat, und die sieben Geister, die vor seinem Thron sind. Es gibt viele Ausleger, die das auf diese Stelle in Kapitel 11 von Jesaja beziehen, die sieben Geister. Geist des Herrn, Geist der Weisheit und des Verstandes, Geist des Rates und der Kraft, Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Jesus sagt, der Geist des Herrn, oder Jesaja sagt, der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Wie ist es mit uns? Wenn Gott durch Jesus uns seinen Geist gibt, dann wird er auch auf uns ruhen. 1. Petrus 4. Und es ist interessant, dass Petrus es festmacht an der Verfolgung. Er schreibt Geschwistern in der Verfolgung. Er schreibt hier seinen Brief an unsere Geschwister in Indien. 1. Petrus 4. Er schreibt natürlich nicht an die Geschwister in Indien, aber für uns heute, ne, schreibt er uns diesen Brief an die Geschwister, die unter Bedrängnis sind, die in Verfolgung sind. Auch wir erleben Bedrängnis und Verfolgung, vielleicht auf andere Weise wie unsere Geschwister in Indien. In Vers 12 sagt Petrus, in 1. Petrus 4, Vers 12, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Das müssen wir uns wirklich reinziehen, Geschwister. Gerade da, wo wir vielleicht satt und zufrieden, reich und entspannt unser Christenleben leben. Dass wir Verfolgung erleiden, Bedrängnis haben als Christen, ist nichts Außergewöhnliches, nichts Fremdes. Es ist normal. Wenn es passiert, denke nicht, oha, was passiert denn hier jetzt? Ist normal. Und Petrus sagt, ja, dadurch geschieht auch etwas in deinem Leben für dich. Prüfung. Es passiert zur Prüfung. Und Gott sendet Prüfung und gleichzeitig mit der Prüfung sendet er den Ausgang. Wir brauchen nicht Angst zu haben vor der Prüfung. Sieh, es gibt ja Leute, die irgendwie Angst vor Prüfungen haben, Prüfungsangst, ne? Weil sie die ganze Zeit denken, oh, ich versage, ich versage, ich versage, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts, ich schaffe nichts. Das wird furchtbar. Ich sitze dann davor und weiß dann nichts mehr. Und das Krasse ist ja, wenn du Prüfungsangst hast, die Angst davor zu versagen, dann versagst du auch. In den allermeisten Fällen. Weil die Angst dich lähmt. Aber wisst ihr, wir brauchen keine Angst zu haben. Gott macht uns Mut. Hey, hab keine Angst. Ich bin mit dir. Ich bin bei dir. Selbst wenn du durch Schwierigkeiten und Nöte gehst, durch Bedrängnisse und Verfolgung, hab keine Angst. Ich bin mit dir. Ich stärke dich. Ich schütze dich. Ich bewahre dich. Hab keine Angst. Du wirst durch diese Prüfung hindurchkommen. Du hast den besten Spicker, den es gibt, an deiner Seite. Jesus hilft dir durch, hab keine Angst. Er ist für dich. Hier sagt er ja, Vers 13, sondern freut euch. Petrus, krass. Wie kannst du sowas sagen? Petrus kann das sagen, weil er es erlebt hat. Weil er es erfahren hat. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, die auf ihn gekommen ist. Der Geist, der auf ihn gekommen ist und auf ihn geruht hat. Er hat ihn befähigt dazu, Jesus treu zu sein in allen Widerständen. In allen Widerständen ihn zu bekennen. In allen Widerständen und in allen Bedrohungen. Und auch in allen körperlichen Leiden, die er durchgegangen ist. Hat er in sich diese tiefe Freude gehabt? Was war die tiefe Freude? Die tiefe Freude war, ich darf durch die Kraft des Heiligen Geistes Jesus bekennen und an Jesus Seite stehen, auch in seinem Leiden. Das wollte er so gerne und er hat es ohne den Geist Gottes nicht hingekriegt. Er hat gesagt, das schaffe ich nicht. Er wollte so gern, Herr, ich lass dich nicht im Stich, ich werde dich nicht verlassen, auch wenn alle anderen dich verlassen, ich bleib bei dir, selbst wenn ich sterben muss. Als sie ihn dann gefragt haben, hey, du gehörst doch auch zu Jesus. Nee, ich kenne den Jesus nicht. Hat ihn verleugnet. Dreimal. Wisst ihr, und Jesus ist so gnädig und barmherzig. Er wusste das ganz genau. Er hat es Petrus auch gesagt. Du wirst mich dreimal verleugnen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dich dann zu mir wendest, wenn du zurückkehrst zu mir, dann stärke deine Brüder. Und er ist ihm erschienen als Auferstandener und hat gesagt, hey, Petrus, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, ich liebe dich echt, aber du weißt auch, dass ich, wie sehr ich versagt habe. Meine Liebe ist so schwach, Herr. Ja, kümmere dich um meine Schafe. Kümmere dich um meine Lämmer. Fütter sie, achte auf sie. Sei ein Hirte, du Fischer. Und das macht er hier in diesem Brief, ne? Er sagt, meine lieben Geschwister, ihr geht durch diese Not hindurch. Ich habe das auch so erlebt. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes brauchst du keine Angst zu haben. Du brauchst nicht denken, was ist denn das hier? Wodurch gehen wir denn hier? Was sind das für Zeiten? Hey, das ist ganz normal. Du kannst dich freuen, weil in diesen Leiden hast du Teil an den Leiden Christi. Du bist eins mit Christus. Du bist mit ihm verbunden, der auch in dieser furchtbaren, finsteren Welt gelitten hat. Freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Denn, das hat Paulus auch gesagt, die Leiden dieser Zeit, das ist nur ein Stück, das ist nur ein kleiner Ausschnitt von der ganzen Wirklichkeit. Die ganze Wirklichkeit, da kommt die Herrlichkeit danach. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Wenn ihr um Christi willen leidet, dann ist das ein Zeichen davon, dass ihr Gesalbte des Herrn seid. Wenn ihr zu Christus steht in dieser Sache, wenn ihr erfüllt seid mit dem Heiligen Geist und Christus bekennt und deswegen leiden musst, seid getrost, seid ermutigt. Der Heilige Geist ruht auf euch. Er befähigt euch, durch dieses Leiden hindurchzugehen. Er befähigt euch dazu, den Dienst zu tun, zu dem er euch berufen hat. Der Geist Gottes ruht auf euch. Jesaja 11, nochmal zurück. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Ich finde es interessant, dass diese Dinge hier genannt werden. Weisheit und Verstand, Rat und Kraft, Erkenntnis und Furcht des Herrn. Dieser Messias, der da kommen soll, der Gesalbte des Herrn, der Wurzelspross, der Heilige Geist rüstet ihn aus mit Weisheit und Verstand. Brauchst du auch manchmal Weisheit und Verstand in deinem Leben? Suchst du Weisheit und Verstand? Der Geist des Herrn, er ist ein Geist, der dir Weisheit und Verstand gibt. Und Jakobus sagt es ganz schlicht und einfach, wenn du diesen Mangel empfindest, ich habe Mangel an Weisheit, bitte, bitte den Herrn, er wird dir so gerne geben. Jesus hat es auch gesagt, wer bittet, der wird empfangen. Gott ist ein guter Vater, wenn du um seinen Heiligen Geist bittest, er gibt dir gerne den Geist der Weisheit und des Verstandes, er gibt so gerne seinen Kindern. Geist des Rates und der Kraft, wisst ihr, nicht nur den Ratschluss des Herrn zu erkennen, den Willen Gottes zu erkennen, sondern ihn auch die Kraft, ihn zu tun. Paulus sagt in Römer 7, ich weiß, was gut ist. Ich will es auch so gerne tun, aber ich tue es nicht, so wie Petrus. Ich will so gerne bei meinem Herrn bleiben, will mit ihm sterben, aber ich habe nicht die Kraft dazu. Der Heilige Geist ist ein Geist, der dir Rat gibt, der dir zeigt, was der Wille Gottes ist, der dich aber auch befähigt und ausrüstet, den Willen Gottes zu tun. Und er ist ein Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Ihn zu erkennen, der Geist eröffnet dir die Augen dafür, wer Gott ist. Und wenn wir wirklich erkennen, wer Gott ist, dann haben wir Ehrfurcht vor ihm, weil wir dann begreifen, Gott ist nicht einfach nur mein Kumpel irgendwie. Ja, er sagt, ich bin dein Freund. Er ist so liebevoll, so barmherzig, so gnädig. Aber er ist der mächtige Gott, der alles geschaffen hat, der alles Leben in seinen Händen hält, der mein Leben in seinen Händen hält, der meine Atome zusammenhält, der irgendwie, na, egal was in meinem Leben so läuft, Gott ist derjenige, der alles wirkt und bewirkt. Wenn mir die Dimensionen Gottes offenbar werden, wenn der Geist, und das tut der Heilige Geist, er eröffnet mir einen Blick Erkenntnis, wer Gott ist. Und wenn ich anfange, ihn mehr kennenzulernen, ihn mehr zu erkennen, dann fange ich an, ehrfürchtig vor Gott zu werden, ihn anzubeten. Gott, wie groß bist du, wie herrlich bist du, wie unfassbar bist du, wie klein bin ich. Wie unbedeutend. Und dennoch liebst du mich. Dennoch achtest du auf mich. Was für eine große Gnade. Ich will abschließen, eigentlich hatte ich was ganz anderes heute vor, aber ich will abschließen mit Epheser 3. Epheser 3, Vers 14. Paulus sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Das ist ein Gebet. Gebet durch den Heiligen Geist gewirkt. Nicht ein Gebet, das sagt, ja, Gott macht, dass ich keine Schmerzen habe. Gott macht doch, dass ich irgendwie meinen Alltag irgendwie gebacken kriege. Wisst ihr, das, was Jesus uns auch gelehrt hat, ne? Das ist Gebet. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Mein Leben ausgerichtet auf das, was wirklich wichtig ist, was Bestand hat. Und dafür zu beten, für mein eigenes Leben, aber auch für meine Geschwister dafür zu beten. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Herr, lass mich tiefer eintauchen in dich. Ich möchte dich mehr kennen. Ich möchte deine Höhe, deine Breite, deine Tiefe. Ich möchte dich mehr erkennen. Herr, sende deinen Geist. Sende deinen Geist auf uns herab, dass wir dich mehr erkennen und dass dadurch mehr Ehrfurcht vor dir in unserem Leben ist. Wisst ihr, die Furcht des Herrn, sie war auf Jesus. Wisst ihr, woran man das erkennen kann? Jesus sagt, ich tue nichts, nichts ohne meinen Vater. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich gebe die Worte weiter, die mein Vater mir gegeben hat. Das war das, was der Heilige Geist ruhte auf Jesus und nichts in seinem Dienst hat er ohne den Vater getan. Und das hat er versucht, der Teufel hat das versucht am Anfang. Er hat versucht, genau das zu tun, ihn von seinem Vater zu trennen. Aber er hat nichts dazwischen kommen lassen, kein Blatt Papier zwischen sich und seinem Vater. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nicht so, ihr müsst am Weinstock bleiben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Diese Ehrfurcht davor. Ich brauche Jesus, ich brauche Gott, ich brauche seinen Geist in allem, in allen kleinen und großen Dingen meines Lebens. Ich brauche ihn, damit mein Leben nicht um mich selber kreist, um meine Dinge, um meine, dass ich mein Reich baue, sondern dass mein Leben darauf ausgerichtet ist, Teil seines Reiches zu sein. Dass ich in der Aufgabe lebe, die Gott mir gegeben hat, Salz und Licht zu sein in dieser Welt, Zeuge seiner Auferstehung. Dass mein Leben Frucht bringt für die Ewigkeit. Lass uns beten zusammen, so wie Paulus betet, dass wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Jesus, wir danken dir, wir preisen dich. Du bist gestorben, ins Grab gelegt und auferstanden von den Toten. Du hast viel Frucht gebracht durch dein Leben in der Hingabe. Ja, und wir sehen in allem, der Geist des Herrn, der Geist Gottes ruhte auf dir, in deinen Worten, in deinen Taten, in allem, was du gesagt und getan hast, Herr, sehen wir den Geist Gottes, sehen wir den Gott, der alles geschaffen hat, der alles in seinen Händen hält. Aber wir sehen auch den Gott der Liebe. Und Herr, wir beten, dass du uns bewegst durch deinen Geist, dass wir hier nicht weggehen, dass wir nicht nach Hause gehen und alles, was wir gehört haben oder worüber wir nachgedacht haben, dass wir das wieder zur Seite packen. Herr, bewege uns durch deinen Geist, erinnere uns durch deinen Geist an das, was du gesagt hast. Herr, du möchtest, dass dein Geist auf uns ruht und dass wir Zugang haben zu deiner Weisheit, zu deinem Rat, zu deiner Kraft, aber noch viel mehr, du möchtest, dass wir durch deinen Geist dich tiefer und ja noch tiefer erkennen, deine Liebe noch tiefer und größer erkennen als bisher, dass wir erfüllt werden von dieser Liebe, von der ganzen Fülle Gottes, dass unser Leben genau das, ja, dass dasselbe in unserem Leben geschieht wie in deinem Leben, dass wir so angeschlossen an dir das tun, was du uns zeigst, die Werke, die du vorbereitet hast, dass wir darin wandeln, dass wir dich verherrlichen in allen Dingen, sodass unser Leben viel Frucht bringt. Wir preisen dich, dass wir diese Verheißung haben und dass wir diese Zuversicht haben können, dass du das auch bewirkst und dass du unser Gebet auch erhörst, Herr, wenn wir zu dir beten. Danke dafür. Herr, hilf du uns, ganz angeschlossen an dich in diese Woche hineinzugehen, in diese Tage. Und danke, dass du uns bewahrst und behütest vor dem Bösen, Herr. Amen.